gefunden, vor allem die eins gesucht haben. Wir haben ja extra erst am Abend Gottesdienst, dass die immer ein bisschen länger brauchen, dass die auch genug Zeit haben. Also soll niemand traurig sein, wenn er es nicht hat gefunden. Oder vielleicht gibt es auch Familien, die sagen, nein, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, das ist auch okay. Weil heute Abend geht es um etwas viel Besseres. Etwas, was viel süßer ist, als jeder Schokihase überhaupt kann sein. Und trotzdem braucht jetzt noch die Hilfe der Kinder. Ich habe nämlich hier im Saal ist irgendeinem Ort ein Osternest versteckt. Und jetzt müsst ihr mal ausschwärmen und suchen und mir das bitte bringen. Ich bin ein bisschen vergesslich, das ist nach 40, kommt es einfach. Bei mir hat es schon nach 20 angefangen. Einfach mal schauen. Kinder, ihr müsst ein bisschen, oh hier, es kann irgendwo im Saal sein. Also verteilen euch, suchen. Und bitte macht nicht zu lang, sonst ist meine Zeit für die Predigt schon vorbei, bis das Osternest gefunden ist worden. Also ich gebe einen Tipp, es ist näher bei mir. Es ist näher bei mir. Du darfst ruhig dein Ungerzeug, Eizzeug, du darfst auf die Bühne kommen, dann bin ich nicht so alleine. Also dort ist jemand schon recht heiß dran, so dort nicht, das ist recht heiß. Vielleicht halt mal ein bisschen unter das Zeug schauen. Wer hat es? Ja super, hey. Ein Applaus. Hey. Merci vielmals. Darf mal wieder einen Platz, ich brauche ihn dann später noch einmal. Hey. So, jetzt endlich der... wenn ich etwas schwach mich fühle, habe ich wenigstens etwas Schocki da vorne. Oder? Also, es nimmt mich jetzt doch noch Wunder, jetzt habe ich die Kinder zu früh geschickt, aber ist okay. Warum haben die Kinder überhaupt das Nest gesucht? Weil sie haben es nicht gesehen, sie haben auch nicht gewusst, ob sie es finden. Ganz genau genommen haben sie nicht einmal gewusst, ob es existiert. Und trotzdem haben sie gesucht. Ich denke, das hat in erster Linie etwas mit Hoffnung zu tun. Und ein bisschen mit Vertrauen, dass ich nicht nur Quatsch erzähle. Ich denke, das ist es auch noch. Aber was sie wirklich antrieben hat, ist Hoffnung. Dass sie es finden. Weil niemand sucht etwas, wenn er das Gefühl hat, finde ich eh nicht. Oder? Also so blöd ist niemand. Und genau um das geht es um Ostern. Um Hoffnung. Gut. Um unsere Hoffnung als Christen. Die Hoffnung, die wir haben, an Ostern, wir haben es gehört, erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus ist auferstanden, dass sein Grab ist leer war. Das ist süßer als irgendein Schocki. Das gibt uns Hoffnung für unseren Alltag. Aber um auferstehen, hat Jesus zuerst müssen sterben. Das haben wir am Freitag gehört. Der Dave hat uns das erklärt, hat mal den geschichtlichen Bogen aufgezeigt. Und das war bitter gewesen. Ich habe mich besinnen, der Ursa gesagt, auch zum Glück ist heute Ostern. Wir mögen das Leiden nicht. Das Kreuz, einen sehen verblühten, einen sehen krepieren, das ist das, was uns nicht gefällt. Aber ohne Botschaft von Karfreitag macht Ostern keinen Sinn. Und auch umgekehrt, ohne Ostern macht Karfreitag nicht Sinn. Also an Karfreitag denken wir daran, dass Jesus stellvertretend für all unsere Schuld, für alles Böse, für all das, was wir haben, da gegen Gott oder auch gegen Nang, dass er gestorben ist. Dass er stellvertretend eben das Lamm war, das an unserer Stelle ist geschlachtet wurde. Am Karfreitag haben wir gehört, geht es um Sühne und Vergebung. Und das Zeichen von Karfreitag ist das Kreuz, das uns immer wieder erinnert, heute ist es leer, weil Jesus nicht mehr am Kreuz hängt. Aber es erinnert uns daran, was er für uns hat. Und an Ostern, das ist mir neu bewusst worden, auch in der Vorbereitung geht es in erster Linie um Hoffnung. Um Hoffnung, dass das Böse auf dieser Welt, und es gibt genug Böses, dass das Leiden und schlussendlich auch der Tod nicht das letzte Wort haben. Dass irgendwie etwas Gutes wird kommen. Der erste Ostermorgen, den wir hier gesehen haben, wo die Frauen zum Grab kamen, wo das Grab leer war, hat bewiesen, dass eben das Leiden und der Tod nicht das letzte Wort haben, sondern dass Jesus das letzte Wort ist. Er steht auf unserer Seite, er ist für uns. Und die Hoffnung kann unser Leben mehr beflügeln, als eben so Aussicht auf Schocki, obwohl Teil sie Ja, natürlich, Schocke beflügelt auch, aber die Hoffnung beflügelt noch mehr. Aber ich denke, wenn heute Leute heute von Hoffnung reden, dann hat die Hoffnung nicht mehr mit dem zu tun, wie sie die Bibel braucht. Das Wort Hoffnung hat heute mehr etwas mit einem Wunsch zu tun. Wenn ich sage, ich hoffe, heute regnet es nicht, dann meine ich, dann wünsche ich mir keinen Regen, weil ich vielleicht baden oder ich wünsche mir warmes Wetter. Oder? Aber das ist mehr ein Wunsch. Die meisten, die heute das Wort Hoffnung in den Mund nehmen, die drücken einen Wunsch aus. Etwas, was man möchte, aber es ist sehr fraglich, es ist sehr unsicher, ob man es überhaupt bekommt. Ob man es schafft. Die Bibel mal ein ganz anderes Bild. Und für mich ist das leere Grab ein Symbol von dieser Hoffnung. Hoffnung in der Bibel ist auch etwas, das man noch nicht hat. Das man noch nicht greifen kann, so direkt. Aber man kann sich sicher sein, dass es Wirklichkeit wird. Die biblische Hoffnung, wie die Bibel das Wort Hoffnung braucht, ist in Gottes Wesen begründet. In Jesus selber. In dem, was er für uns hat da oder noch wird tun sogar. Ich würde sagen, ich habe das versucht darzustellen oder nicht darzustellen. Biblische Hoffnung ist begründete Hoffnung. Etwas, wo man wissen kann, das wird Wirklichkeit. Ich denke auch der Song, oder? Die Verheißungen. Verheißung ist ein Versprechen. Und die Bibel ist voll, wie wir haben gehört, so von Versprechen. Begründete Hoffnung. Ich denke, Hoffnung ist etwas, das jeder Mensch braucht. Wir alle werden immer wieder mit Leiden konfrontiert, mit Sachen, die uns wehtun. Wir brauchen Hoffnung. Ohne echte Hoffnung können wir in dieser Welt, die voll eben von Leid ist und Ungerechtigkeit, nicht wirklich leben. Menschen ohne Hoffnung zerbrechen innerlich. Die meisten Menschen, die sich das Leben nehmen, die entscheiden, nicht mehr zu leben und ihrem Leben ein Ende setzen, die haben alle Hoffnung verloren. Jemand, der noch Hoffnung hat, macht das nicht. Aber wenn man alle Hoffnung verliert, dann was will man noch? Trotzdem muss Hoffnung, so wichtig wie dass es ist, dass wir Hoffnung haben, muss die Hoffnung begründet sein. Ich denke, wenn ihr einen Test habt in der Schule, Kinder, die in die Schule gehen, oder wenn man eine Prüfung muss gehen und man hat nicht gelernt, man ist nicht vorbereitet und man hofft irgendwo, sich einfach durchzumogeln, ist das nicht Hoffnung? Ist das Wunschdenken? Und das ist etwas völlig anderes. Ich habe gehofft, zum Beispiel bei der Theorieprüfung für das Autofahren, dass ich nicht lernen muss. Ich kenne ja die Regeln und die Symbole. Also, ich habe nicht gelernt und dachte, das schaffe ich schon. Und? Ich bin noch das zweite Mal gegangen. Und es ist teuer geworden, oder? Es ist viel teurer geworden. Am Schluss hat der Fahrlehrer gesagt, ich komme nicht mehr fahren. Du wärst reif für die praktische. Aber zuerst musst du Theorie machen. Also musste ich lernen. Und ich habe das dann auch gemacht. Für viele ist die Auferstehung von Jesus, das leere Grab, auch so etwas wie Wunschdenken. Die sagen, hey, das kann ja gar nicht sein. Tote stehen nicht auf, das wissen wir. Die meisten, die wir verlochen, die bleiben da drinnen, oder? Unmöglich. Aber für Paulus hat er einen ganz anderen Blick gehabt. Für ihn war das begründete Hoffnung. Und ich möchte mit euch nur drei Versen anschauen heute Abend. Im 1. Korinther 15, Frank hat uns schon aus diesem Kapitel vorgelesen. Das ist eigentlich das Kapitel der Auferstehung, wo der Paulus uns zeigt, wie wichtig, wie fundamental die Auferstehung für uns Christen ist. Ich möchte zuerst Vers 20 lesen. Der Paulus sagt nach ziemlich langem Argumentieren, sagt er, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Die Auferstehung war von Anfang an umstritten. Und zwar nicht nur von denen, die nicht geglaubt haben, sondern sogar unter den ersten Christen hat es solche gegeben, die gesagt haben, es gibt doch gar keine Totenauferstehung. Mit unserem limitierten Verstand können wir das einfach nicht fassen. Und sie haben gesagt, das können wir nicht glauben. Und darum schreibt der Paulus das ganze Kapitel in diesem ersten Korintherbrief. Leset das mal, vielleicht daheim, wenn ihr Zeit habt, wo er argumentiert, warum es die Auferstehung braucht. Was die Auferstehung überhaupt bedeutet und was sie mit unserem Leben zu tun hat. Er zeigt ganz klar auf, ohne Auferstehung Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, und zwar lieblich, dann wäre unsere Schuld immer noch auf uns. Dann hätte er nämlich nicht zahlt für unsere Schuld. Und dann wäre die gute Nachricht, das Evangelium, keine gute Nachricht mehr für uns. Ohne Auferstehung wäre das Evangelium nur ein Wunschdenken. Dann wäre es das Gleiche, wie ich in den Kindern hätte gesagt, hey, sucht das Osternestchen. Und ich hätte gar keins versteckt. Und sie hätten sich Mühe gegeben, gesucht, aber nichts gefunden. Aber der Paulus war sich sicher, er hat gesagt, darum, es verhält sich ganz anders. Jesus ist auferstanden. Die Frage ist, warum kann sich der Paulus sicher sein? Was gibt ihm die Sicherheit? Und er gibt uns nur in diesem Kapitel drei Gründe, es gibt noch mehr. Aber er gibt drei Gründe, warum er sich sicher ist. Im 1. Korinther 15,4 lesen wir, er wurde begraben, und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Der Paulus sagt hier, der Grund, warum ich sicher bin, ist, es stimmt mit Gottes Wort überein, mit seinen Verheißungen, mit dem, was Gott hat vorausgesagt, was Jesus selber hat gesagt, ich werde sterben, ich werde hingerichtet werden. Aber nach drei Tagen stehe ich wieder auf von den Toten. Ich werde wieder leben. Und darum, weil das schon in der Bibel verankert ist, im Wort Gottes, ist sich der Paulus sicher. Aber es wird noch viel besser. Er geht weiter, wenn man weiter anliest, sagt er, dass über 500 Leute Jesus gesehen haben. Leute haben mit Jesus gegessen. Sie haben Jesus berührt. Es hat 500 Zeitzeugen gegeben. Stellt euch vor, ihr habt einen Autounfall. Also in Kenia wäre das gut möglich gewesen, beim Unfall, dass sehr schnell 100, 200 Leute wären da gewesen. Und jeder hat besser gewusst, wer mit Schuld ist. Aber wenn du so viele Zeugen hast, dann kannst du sicher sein, da ist etwas passiert. Und genau das sagt der Paulus. Es hat viele Zeitzeugen gegeben. Über 500 Leute haben Jesus gesehen. Und der dritte Grund, den er uns gibt, weiter unten ist, seine eigene Erfahrung. Manchmal haben wir das Gefühl, unsere Erfahrung zählt nichts. Wenn wir Gott erleben, das zählt nicht so viel. Aber der Paulus sagt, am Schluss ist Jesus mir auch begegnet. Er hat sich mir gezeigt. Ich habe erfahren, ich habe erlebt. Wenn wir Jesus erleben, können wir nicht immer alles erklären, warum das so ist. Und müssen wir gar nicht. Aber die Erfahrung zählt etwas. Und die kann man einmal nicht einfach so wieder nehmen. Jeder Grund alleine wäre schon ein starker Hinweis für die Auferstehung von Jesus. Aber die drei Gründe zusammengenommen, die Bibel, dass es Gott hat vorausgesagt, die vielen Zeitzeugen und die Erfahrung von Paulus selber oder die von uns, die Jesus erlebt haben, die drei Gründe sind eigentlich unschlagbar. Die kann niemand einfach so wegwischen. Und das Beste ist ja noch nicht einmal alle Gründe aufzählt, die es geben würde. Wie das leere Grab zum Beispiel. Die christliche Hoffnung, unsere Hoffnung ist also in der Zeit, in der Geschichte konkret verankert. Der Glaube an Jesus ist nicht einfach Wunschdenken. Wir hatten ein leeres Grab. Gegner von Jesus, die hätten nur allzu gern einen Leichnam gezeigt und gesagt, hey, die sagen, er ist auferstanden, hier, stüpfen ihn mal, der macht keine Bewegung mehr. Aber der Leichnam war verschwunden, das Grab war leer. Und ganz viele Leute haben auf das Mal gesagt, wir haben einen gesehen. Hey, ich habe mit ihm Fisch gestellt. Ich habe mit ihm Brot gegessen. Er hat mit mir geredet, ich habe mit ihm geredet. Wir sind mit ihm wandern. Von Emmaus, oder? Von Jerusalem nach Emmaus. Wir waren zusammen mit ihm unterwegs gewesen. Wegen dem allem konnte Paulus sicher sein, dass Jesus tatsächlich von den Toten ist auferstanden. Wir können jetzt sagen, Skeptiker könnten sagen, hey, schön für Paulus und Jesus. Aber was hat es mit mir zu tun? Was macht es mit meinem Leben heute? Und Paulus in diesem Vers 20, den wir gelesen haben, macht deutlich, dass es direkt mit meinem und deinem Leben zu tun hat. Weil Jesus ist auferstanden, muss der Tod auch in deinem und meinem Leben nicht das letzte Wort haben. Unser Grab ist nicht unser letzter Ort, wo wir eigentlich hin wollen. Vielleicht unser Körper wird dort vielleicht verrotten, aber das ist nicht der Platz für uns. Es geht weiter. Es hat direkten Einfluss auf unser Leben. Seine Auferstehung garantiert deine und meine Auferstehung. Weil Jesus ist auferstanden, werden wir mit ihm einmal auferstehen. Man nimmt an, dass in Korinth einige geglaubt haben, okay, Jesus war Gottes Sohn, keine Frage. Darum ist er auferstanden. Aber das heisst ja nicht automatisch, dass wir, die normalen Christen, auch auferstehen. Und in den modernen Übersetzungen kommt es nicht so gut durch, hier zu NGÜ überschreibt, er ist der Erste, den Gott von den Toten auferweckt. Aber das Wort, das dort steht, ist, Jesus war eine Erstlingsfrucht. Der Paulus braucht ein Bild, das den Juden sehr vertraut war. Wenn man geerntet hat, dann hat man die erste Garbe von jedem Feld in den Tempel gebracht. Man hat es Gott geweiht. Jesus war Gott geweiht. Aber noch mehr. Die Garbe, die man in den Tempel gebracht hat, war ein erster Teil der Ernte. Und haben auf eine größere Ernte hergewiesen. Und genau das Bild braucht der Paulus hier. Er sagt, wie Jesus ist auferstanden, er ist wie die erste Frucht. Aber da werden noch ganz viele Früchte kommen. Die Ernte ist noch gross. Und wir können dazugehören zu dieser Ernte. Unsere Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ist begründet in der Auferstehung von Jesus. Weil er ist auferstanden, wird ich und du auch auferstehen. Werden wir teilhaben an seinem Leben. Er ist die Erstlingsfrucht. Und alle, die ihm vertrauen, alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, werden Teil von seiner Ernte, die später wird folgen, wenn wir reif sind, um geerntet zu werden. Dann werden wir auch nicht einfach im Grab bleiben, sondern wir werden auferstehen. Und das ist begründete Hoffnung. Begründet und verankert in der Geschichte und in der Person, und im Werk von Jesus, was er für uns da. Und das führt uns gleich, zur gleichen Zeit in eine lebendige Hoffnung hinein. Weil wir einen lebendigen Herr haben. Ich denke, gerade in schweren Zeiten, wenn wir leiden, wenn wir vielleicht krank sind, wenn das Leben drunter und drüber geht, vielleicht nicht nur bei uns, in unserem eigenen Leben, in unserer Familie, in unserem Umfeld, dann sehnen wir uns nach Hoffnung. Wir sehnen uns daran, dass es besser wird. Dass wieder Licht am Ende des Tunnels kommt. Und wenn wir selber keine Hoffnung mehr sehen, und das passiert, gerade dann besonders brauchen wir die begründete Hoffnung von Jesus Christus. Dass wir wissen, weil das Grab ist leer war, weil Jesus lebt, ist er jetzt da, ist er bei uns. Wir sind nicht alleine. Ich sage euch, Hoffnung ist wirklich, das ist ein Energiespender. Ein enormer Energiespender. Hoffnung gibt neue Kraft. Wenn wir keine Kraft mehr haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, hilft Hoffnung uns nicht aufzugeben. Hoffnung befeigt uns, den nächsten Schritt zu machen, dran zu bleiben. Hoffnung macht lebendig, wie Schocki da. Schaut, das ist Hoffnung hier. Ist echt fein. Schweizer Schocki von Migros. Das war ja gerade Aktion, wir haben gerade einen grossen Sack gekauft. Hoffnung ist süß. Hoffnung ist etwas, das man schmecken kann. Und jetzt, ich weiss, ein bisschen egoistisch. Weißt du auch? Kinder, könnt ihr nochmal vorkommen? Könnt ihr mir helfen, Schocki verteilen? Hä? Kommt nochmal. Jetzt habe ich hier so Becher, dann könnt ihr da durch die Reihe gehen. So, können wir da rein tun. Dann dürft ihr schnell bei uns nehmen. Ja, natürlich, das wäre ja Folter, wenn ihr nicht dürftet. Nein, also. So. Nein, nimm du das gerade, das ist gut. Entschuldigung, ich habe nicht zu Mund voll. So. Hast du? So, jetzt kann. Willst du noch mit dem gehen? Und sonst könnt ihr noch verteilen. Jetzt könnt ihr da durch die Reihen gehen. Aber nicht alles selber essen, gell? Also, ich übernehme keine Garantie, wenn es einem Kind schlecht wird. Da sind jetzt wieder die Eltern verantwortlich. He? Ist das gut? Also, ich werde euch ermutigen, es aufzutun, die Hoffnung zu geniessen. Also, die wollen, die müssen natürlich nicht, aber das ist es gut. Schmeckt. Also wenn ihr die Hoffnung im Mund habt, dann merkt ihr etwas von dem, was der Paulus redet. Es ist lebendige Hoffnung. Und er macht eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite nennt er den Tod, auf der anderen Seite die Verstehung oder eben das Leben. Und er redet von Adam und er redet von Jesus Christus. Ich werde das lesen, die Verse ist leer. Ja, stell es nur hier her, kein Problem. Hast du aber eins genommen, gell? Sehr gut. Vers 21 und 22. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Das ist die Gegenüberstellung, die Paulus macht. Adam und Christus. Tod und Auferstehung. Der Paulus erwähnt den Adam als den Stellvertreter von uns allen. Der Stellvertreter von Menschheit. Als erster Mensch repräsentiert er dich und mich. Und wie wir von unseren Eltern, ich weiss nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe von meinen Eltern nicht nur die guten Eigenschaften geerbt. Also, ich habe viele gute Sachen geerbt von meinen Eltern, aber nicht nur. Genauso haben wir auch von Adam nicht nur Gutes geerbt. Wir haben ja das Wesen zum Sündigen geerbt. Und damit ist der Tod verbunden. Und das gilt leider für alle Menschen. Nicht nur für die Mörder und die ganz, ganz Bösen. Sondern auch für die, die finden, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wir haben das geerbt. Wie eine tödliche Grippe. Wir sind alle mit der Sünde infiziert. Und es endet im Tod. Tod ist eigentlich ein anderes Wort für Trennung. Tod ist immer etwas, das trennt. Es trennt uns von Gott, es trennt uns voneinander. Die Sünde trennt auch irgendeinmal den Körper hier vom unsichtbaren Mensch, der auch in dir steckt, vom Seel, vom Geist. Und weil es uns von Gott trennt, wo die Quelle vom Leben ist, darum müssen wir alle einmal sterben. Das ist die schlechte Nachricht. Also Adam gleich Tod. Das ist es so. Die gute Nachricht ist, Jesus gleich Leben. Das ist die Gegenüberstellung, die Paulus macht. Jesus gleich Leben. Durch Jesus dürfen wir das Leben haben. Durch Adam ist der Tod gekommen, aber durch Jesus kommt die Auferstehung, also das Leben zu uns zurück. Auch wenn wir noch sterben auf dieser Welt, hat eben das Grab nicht das letzte Wort. Der Adam steht somit auch für Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und Jesus steht für Hoffnung und Leben. Und das ist eigentlich die Osterbotschaft. Um das geht es an Ostern. Um die Hoffnung, die wir alle dürfen haben. Dass, wie Jesus ist auferstanden, dass wir das auch mal dürfen. Jesus ist die Hoffnung in Person. Und wir können teilhaben an dieser Hoffnung. Der Tod, den erben wir leider ganz automatisch. Wir alle, den haben wir schon geerbt. Aber für das Leben dürfen wir uns entscheiden. Jesus bietet die lebendige Hoffnung jedem Menschen an, und zwar als Geschenk. Er sagt einfach, du, ich gebe es dir. Gratis. Du kannst es einfach annehmen. Aber um davon zu profitieren, müssen wir das Geschenk annehmen. Es ist nicht einfach so, eine generelle Amnesie, wo Gott sagt, ich vergib jetzt einfach allen mal. Paulus sagt hier im Vers 22 am Schluss, weil wir zu Christus gehören. Wir müssen uns für das entscheiden, für das Leben. Wir müssen das Geschenk annehmen. Ich weiss nicht, was haben die Kinder müssen tun, dass wir jetzt alle können Schoki essen können. Es wäre ja ganz komisch gewesen, wenn sie das Nest hätten gefunden und dann einfach gesagt, oh, Schoki, fein. Und dann hätten sie es einfach stehen oder? Man muss die Eile näher auftun. Ich hoffe, es hat niemand mit dem Papier gegessen. Das wär nicht der Sinn. Da gibt es noch Bauchweh. Man muss es auftun, man muss es annehmen. Man muss es küsten. Und genau um das geht es. Ein Osternest muss man zuerst finden. Aber um es richtig zu geniessen, muss man es plündern. Und sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Und das ist das, was Paulus sagt. Wir müssen uns für ein Leben mit Jesus entscheiden. Wir müssen ihm vertrauen. Die lebendige Hoffnung haben wir nur, wenn wir das Geschenk von Jesus annehmen. Das, was er am Karfreitag hat, da für uns, wo er für all unsere Schuld ist gestorben. Und wenn wir sagen, Jesus, ich brauche das. Ich brauche Vergebung, ich brauche ein neues Leben. Danke, gibst du mir das. Ich vertraue dir. Die Bibel nennt das Glauben. Und dieser Glaube an Jesus lässt die Hoffnung, unsere Hoffnung lebendig werden. Und schlussendlich uns selber auch. An Ostern geht es also in erster Linie um Hoffnung und Leben. Vielleicht auch wegen dem, ich rege mich gar nicht auf über Osterhasen und Bibeli und das Zeug. Es gibt ein Teil, die sagen, das sollte man abschaffen. Der Osterhase ist sehr, Hasen sind sehr gut im sich vermehren. Und als Christen sollten wir eigentlich die Hoffnung auch vermehren. Wir sollten viel mehr Hasenallüren haben. Also nicht jetzt so biologisch, gell? Ich verstehe das nicht falsch. Aber einfach so, als Träger von dieser Hoffnung sollten wir das weitergeben. Jesus ist unsere Hoffnung. Er bringt Licht in die Dunkelheit von unserem Leben. Er bringt Vergebung da, wo wir schuldig waren. Gegenüber Gott, aber auch gegenüber einander. Er ist ein Versöhner. Weil das Grab leer ist, hat er uns versöhnt mit Gott, aber auch miteinander. Wir können auch unsere Beziehung untereinander wieder klären, durch ihn. Er macht Schritt für Schritt lebendig, was die Sünde in uns hat abgetötet. Und wegen ihm hat auch der liebliche Tod schlussendlich eben nicht das letzte Wort. Trotzdem heisst es natürlich nicht, dass wir als Christen nie mehr werden leiden. Dass wir nicht krank werden oder dass wir nicht Angst haben. Dass es nicht einmal dunkel ist in unserem Leben. Das heisst nicht, dass ein Leben als Christ nur etwas ist wie Schocke. Aber das leere Grab versichert uns noch eins, dass das Leiden nicht das letzte Wort hat. Dass ein Leben kommt nach diesem Leben hier. Dass etwas Besseres auf uns wartet, etwas, das noch viel süßer ist. Und ich denke einfach, dass das praktisch wird. Wow, da hat sogar noch etwas. In der nächsten Zeit, wenn ihr wieder mal die Schwerheit, wenn ihr nicht weiter wisst, dann esst doch ein bisschen Schoki. Also ich wollte ja nicht irgendwie, soll ja nicht alle in FG-Quad immer breiter werden, das meine ich nicht. Aber essen mal ein bisschen Schocke und denkt wieder an die Hoffnung. Vielleicht an die Botschaft von heute, aber vor allem an die Botschaft, die der Paulus für uns hat im 1. Korintherbrief 15. An die Tatsache, die ist passiert, dass das Grab leer war. Essen ein bisschen Schocke. Das ist, irgendetwas stimmt da nicht mehr mit. Aber ja, jetzt seht ihr wieder, wer heute alles im Gottesdienst involviert ist. Ich hätte gerne die letzte Folie gehabt. Okay, das ist auch gut, könnt ihr lassen. Das ist tipptopp. Das ist nicht ganz die letzte. Aber ich möchte euch das einfach zurück mitgeben. In diese Dinge hinein. Weil Hoffnung, die haltet, was sie verspricht, ist begründet in Jesus. Allein in ihm. Die Hoffnung ist in ihm verankert und in dem, was er für uns hat. Und nur das ist lebendig machende Hoffnung. Und darum habe ich gedacht, wenn ich euch den Vers mit... ich mache nichts und das geht da vorne wie verrückt. Also. Da, seht ihr, das ist lebendige Hoffnung, oder? Aus dem Psalm... Vielleicht mache ich jetzt gleich etwas. Jetzt. Ich werde euch den einfach mitgeben. Nebst der Schocke, dass ihr auch noch etwas Gesundes mitnehmt. Der Vers, wo uns David auffordert. Hoffe auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Ich denke, schlussendlich können wir wirklich nur stark sein, haben wir nur wirklich begründete Hoffnung, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen. Und das ist die Osterhoffnung. Das ist Ja und Amen. Wir wollen das Lied noch einmal singen und uns diesen Verheißungen bewusst werden. Und wenn jemand jetzt noch kein Schöckchen hat bekommen, ich tue es einfach mitnehmen. Zu mir kommen in diesem Fall.